Ja, dann kommen wir jetzt zum Jakobusbrief. Ihr könnt das gerne mit mir aufschlagen. Wir haben uns ja bisher mit einem Teil des ersten Kapitels beschäftigt. Ich darf für euch in Erinnerung rufen, wir haben uns die Frage gestellt, wer ist der Verfasser des Jakobusbriefs, an wen schreibt er? Ich habe euch etwas vor Augen gestellt, wie Jakobus sich selbst den anderen Christen vorstellt als Knecht Gottes. Und nicht in erster Linie all das nennt, was er an geistlichen großen Taten vorbringen könnte. Und dann haben wir den ersten größeren Abschnitt angeschaut. Da geht es um die Anfechtung. Und dann wird gesagt, dass wir über Anfechtung froh sein sollen, weil Anfechtung uns zeigt, wer wir wirklich sind, weil Anfechtung Wachstum bringt, weil es Bewährung bewirkt, weil wir Gott in besonderer Weise erfahren. Häufig ist es so, dass uns die Kraft für Anfechtung fehlt und wir dürfen Gott um Weisheit bitten, richtig damit umzugehen. Das sollten wir allerdings im Bewusstsein tun, auch das tun zu wollen, was Gott uns sagt, dass wir nicht in der Unsicherheit sind, eigentlich mit der Sünde oder der Anfechtung zu sympathisieren, sondern dass wir da auf Gottes Worte hören wollen. Und dann haben wir die Verheißung, wird er uns auch deine Weisheit geben. Und dann werden zwei Beispiele vorgestellt, derjenige, der gesellschaftlich hochstehend ist, der gesellschaftlich niedrigstehend ist, der reich ist, der arm ist. Und hier habe ich euch diesen Begriff asymmetrisch genannt, so habe ich es mal für mich genannt. So soll sich derjenige des Reichtums rühmen, der arm ist, und derjenige, der reich ist, der soll sich seiner Armut rühmen. Und dann wird gesagt, Gott gibt uns Lohn, wenn wir in der Anfechtung bestehen. Nächster Gedanke war, die Anfechtung oder die Versuchung kommt nicht in erster Linie von Gott. Also Gott lässt sie zu, er kann sie auch gebrauchen. Sie hat ihre Wurzel aber zumeist in uns selbst, in unserer Sünde, in unserem Verlangen, natürlich auch beim Teufel, der dahinter steht. Gott hingegen ist verantwortlich für jede gute Gabe in unserem Leben. Und da setzt dann auch Vers 19 ein, und ich lese mal von Vers 19 bis Ende des Kapitels 1. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und alle Reste von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und bleibt darin, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Soweit. Der Grundgedanke ist, glaube ich, relativ klar, dieses Abschnittes. Bei mir in der Bibel ist es vollkommen zu Recht überschrieben mit dem Titel, nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sollen wir sein. Das ist natürlich jetzt eine Überschrift, die hat der Bibelherausgeber darüber gesetzt, die steht ja nicht ursprünglich drin, aber das ist der Hauptgedanke. Das erste Wort in Vers 19 ist ein Darum. Das heißt, hier Jakobus bezieht sich auf eine Aussage, die er vorher gemacht hat. Und dann lesen wir die Verse vorher. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsame Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch und so weiter. Das heißt, das, was jetzt genannt wird, ist ein notwendiges, von Gott beabsichtigtes Ergebnis unserer Errettung. Also das heißt, er hat uns errettet. Das lesen wir da mit dem Wort der Wahrheit. Da hat er uns als Kinder Gottes gezeugt. Und jetzt sind wir Erstlinge seiner Geschöpfe. Erstling habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Erstling nannte man das, was für Gott ausgesondert war, was für Gott geopfert worden ist. Also alles, was am Anfang der Ernte war, die ersten Tiere, die geboren worden sind und so weiter. Manche wurden geopfert, andere wurden dann ausgelöst, wie zum Beispiel die Erstgeburt beim Menschen. Die sollte ja auch Gott geweiht sein, aber die wurde natürlich nicht geopfert. Die Menschenopfer waren da ja verboten im Alten und im Neuen Testament, sondern dann wurden anstelle des Erstgeborenen etwas anderes geopfert. Aber wir sind für Gott ausgesondert, wir sollen ganz für Gott da sein und darum, weil das ist das Ziel Gottes mit unserer Erlösung, darum, geliebte Brüder, sei ein Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das ist ja hier nur ein Beispiel, was er am Anfang erwähnt und das greift Jakobus später in seinem Brief ja noch auf. Da werden wir uns noch im längeren Absatz damit beschäftigen, welche Gefahren im Reden liegen, also im richtigen und im falschen Reden. Hier greift er das auch auf und wir sehen das ja später, kommt er nochmal darauf zurück in Vers 20, wenn jemand die Zunge nicht im Zaum hält, sein Herz betrügt und so weiter, dann ist seine Frömmigkeit wertlos, weil es scheinbar ein besonderes Kennzeichen ist für denjenigen, der Jesus nachfolgt, dass er seine Zunge, das heißt seine Sprache, das was er sagt, unter Kontrolle hat. Und dann ist hier am Anfang ein relativ einfacher Tipp, den wir alle kennen. Da steht, ein Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Also es geht allgemein ums Reden, wie sollen wir mit unserem Mund umgehen. Und ein grundlegender Hinweis, den Jakobus uns hier gibt, und zwar insbesondere, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wobei das auch jeder Mensch einsehen kann, der gar nicht fromm ist, erst mal zuhören und dann reden. Und schnell zum Hören heißt ja, genau zuzuhören, was der andere uns zu sagen hat, mit dem wir zu tun haben. Dahinter steckt eine tiefe Erkenntnis, die die meisten von uns wahrscheinlich auch schon gemacht haben, dass sehr viel Ärger entsteht dadurch, wenn man nicht gut zuhört. Oder wenn man zuhört und dann schon interpretiert, was der andere sagt, aber der es vielleicht gar nicht gesagt hat. Ganz besonders häufig kann das bei den Leuten auftauchen, die wir gut kennen. Zum Beispiel in der Ehe. Da kann es sein, einer sagt irgendetwas und du hörst nur das Stichwort, dann denkst du sofort, zack, 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 so, das hängt damit alles zusammen. Und in Wirklichkeit hat derjenige das gar nicht gesagt. Aber du meinst das, weil du meinst, den anderen genau zu kennen und seine Gedanken genau zu kennen. Und natürlich aus deiner Sicht. Und deshalb der Tipp zuerst, sei schnell zum Hören. Schnell heißt, sei begierig darauf, investiere dafür viel Zeit. Lass dich dafür nicht erst bitten und lange überlegen, sondern nimm dir Zeit zum Zuhören. Und das gilt für die Beziehungen, in denen wir ganz besonders intensiv zusammenleben. Das gilt aber genauso in der Seelsorge. Ich kenne manche Seelsorger, die hören auch nur ein Stichwort und dann kommt gleich die Antwort. Und die kommt immer dieselbe. Und manchmal passt die gar nicht. Und in der Seelsorge, ein ganz großer Teil von Seelsorge besteht darin, erstmal zuzuhören. Und dann nochmal zuhören, nochmal zuhören, damit du hinterher auch genau siehst, worum es geht. Genau dasselbe gilt in der Evangelisation oder in der Verteidigung des christlichen Glaubens. Für meine Schüler, wenn ich Apologetik unterrichte, dann nenne ich manchmal Beispiele, die ich selbst erlebt habe, wo Menschen auf mich zugekommen sind und haben gesagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Und jetzt könntest du gleich darauf so deine Standardantworten loswerden. Aber in ganz vielen Fällen wird es daneben gehen, weil du weißt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was das Problem des anderen ist. Denn die Aussage, dass er sagt, ich glaube nicht daran, dass es Gott gibt, das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Es kann einfach bedeuten, mir ist das alles so peinlich, über den Glauben zu sprechen, ich weiß darüber nichts. Und dann versucht er, dich mundtot zu machen. Es kann der eingefleischte Atheist sein. Es kann der sein, der enttäuscht über Gott ist, der enttäuscht über die Kirche ist vielleicht, was Schlechtes mit einem Priester oder Prediger erlebt hat. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass jemand gerade in einer schweren Lebenslage ist und der braucht keine Argumente für den Glauben, sondern der braucht ein paar geistliche Streicheleinheiten. Der braucht etwas Trost. Und das weißt du alles erst, wenn du gut zuhörst. Und deshalb ist dieser Tipp ganz, ganz wichtig, wie wir mit unserer Zunge umgehen, erstmal unter Kontrolle halten, erstmal richtig gut zuhören, schnell zum Hören sein. Und beim Reden umso vorsichtiger, nämlich langsam zum Reden. Und das ist alles klar, also über die Inhalte, was wir reden, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, weil Jakobus das ja noch eindringlicher und ausführlicher beschreibt. Aber erst einmal der Tipp darin, auch wenn wir reden, sollen wir langsam zum Reden sein. Also beim Hören kannst du wenig falsch machen, außer natürlich, dass du nicht richtig zuhörst. Aber du sollst ja hören, steht hier ja. Also wenn du jetzt wirklich richtig zuhörst, da machst du wenig falsch. Aber wenn du redest, bist du immer in der Gefahr, auch irgendwas falsch zu machen. Denn das heißt, du kannst dann irgendwelche Sachen sagen, im günstigsten Fall helfen sie dem anderen nicht. Im schlimmsten Fall schädigst du den anderen oder führst ihn in die Irre. Denn das heißt, alle unsere Worte sollten wir auf die Goldwaage legen. Natürlich, wenn ich jetzt in der Jugendgruppe sprechen würde, dann würden die gleich abwinken und sagen, ah, was denn das wieder so blöd ist, und wir müssen so lange überlegen und so. Und ich will doch auch mal Witze machen, ich will auch mal lustig sein, und das ist doch nicht so gemeint. Ne? Und dann wird irgendetwas Böses gesagt und hinterher wird gesagt, Scherz. Ne? Und dann soll derjenige, den wir da gerade fertig gemacht haben, auch noch mitlachen. Also viele Leute überlegen sich gar nicht, was sie durch Worte alles anrichten. Und das sind jetzt einfach mal die leicht dahingesprochenen Worte. Und gerade in einer Zeit, in der wir in einer Inflation von Worten leben, wo praktisch immer weniger Menschen sich Gedanken machen, wenn sie anfangen zu reden, wird natürlich auch viel Unsinn geredet und viel Falsches geredet, viel Schädliches geredet. Das liegt zum Teil ja auch daran, weil wir heute so viele Möglichkeiten haben zu reden. Also wir haben Möglichkeit zu reden erstmal mit den Menschen in unserer Umgebung. Wobei das wird heute gar nicht mal so ausführlich getan. Aber dann redet man eher mit den Menschen, mit denen man nicht so intensiv zu tun hat. Also der Smalltalk am Beruf oder in der Nachbarschaft. Noch mehr wird dann am Handy geredet. Ich meine, es ist auch viel spannender, am Handy zu reden als direkt. Ne? So hat man manchmal den Eindruck. Also immer häufiger, ich erinnere mich noch daran, wo es das erste Mal solche Handys gab, wo du auch gar nicht mehr gesehen hast, dass die Leute ein Handy hatten, also ein kleines Mikrofon hier im Kragen, und da erinnere ich mich noch daran, da habe ich mir gedacht, hey, was ist denn mit dem los? Da lief draußen irgendwie jemand spazieren und der redet die ganze Zeit. Und dann habe ich erst gedacht, oh, der hat irgendwie jetzt ein psychisches Problem oder so, ne? Und bis ich hinterher rausbekommen habe, der hatte eben sein Handy an und der lief da ganz allein spazieren in der Gegend. Und jetzt gehe ich gerade da und dann sehe ich das und was denkst du denn darüber? Und ich denke, hey, mit wem redet der? Ne? Aber das siehst du heute immer häufiger und ich meine, es ist auch genial, nicht, was man mit Handys alles so machen kann. Wenn ich auch sagen würde, dass wahrscheinlich ein ganz großer Teil von dem, was mit dem Handy geredet wird, ist total überflüssiges Zeug. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt. So, ne? Also total überflüssiges Zeug. Ich werde ja manchmal gezwungen, dazu zuzuhören, wenn ich einfach irgendwo in der Straßenbahn bin oder im Flugzeug, im Zug oder sonst irgendetwas. Und dann telefonieren die Leute alle. Und wahrscheinlich das meiste, was gesagt worden wäre, wenn es nicht gesagt worden wäre, hätte keinen Unterschied gemacht. Ne? Und da ist es dann manchmal auch gut, sei langsam zum Reden. Erstmal langsam zum Reden, dann hast du nämlich mehr Zeit zum Nachdenken. Und vielleicht sagst du dann etwas gehaltvollere Sachen, als einfach nur so, was gerade in den Sinn kommt. Denn um gehaltvolle Sachen zu reden, braucht es Nachdenken. Also das werdet ihr merken. Nach einer Zeit, da kommt nichts Gehaltvolles mehr raus. Man kann doch irgendwie endlos lange reden, aber eigentlich das ist hohle Luft, das ist Wortgeräusch, so könnte man das sagen, nicht viel mehr. Aber um gehaltvolle Sachen zu reden, wirklich wichtige Sachen zu reden, mit denen sich ein anderer auseinandersetzt, die wirklich weiterhelfen, das braucht Zeit, das braucht Energie, das braucht Nachdenken und deshalb langsam zum Reden. Also hier soll natürlich nicht den Vorschub geleistet werden, die ihren Mund nie aufbekommen. Da kommt Jakobus später auch noch drauf und wir werden auch darüber sprechen. Also manche brauchen dann auch die Ermahnung, jetzt sag doch mal was. Das brauchst du ja auch manchmal, aber ein Großteil von uns wird eher auch eine Schwierigkeit haben, dass wir an der falschen Stelle reden oder zu viel reden oder nicht das reden, was Gott will oder durch das Reden sogar Menschen Schaden zufügen. Und deshalb langsam zum Reden, gut zuhören, dann können wir auch zielgerichtet darauf antworten. Und am Ende kommt noch langsam auch zum Zorn. Zorn ist ja hier etwas Menschliches mit gemeint. Das heißt, ich ärgere mich irgendwo rüber und häufig hängt das auch mit dem Reden zusammen und dann fängt man gehässig über andere zu reden. Übel Nachrede, weil er nicht ärgert, weil ich irgendwas gegen den habe oder so. Also dieses schlecht über andere reden ist ja eine ganz weit verbreitete Beschäftigung, wenn einem nichts Besseres mehr einfällt, dann findet man immer irgendeinen, über den man gerade herziehen kann. Und das hängt ja meistens auch oder häufig mit diesem Zorn zusammen. Da ärgert mich irgendjemand oder irgendetwas und dann findet man schnell auch Leute, die sich auch darüber ärgern, sonst sucht man sie halt, tritt man irgendwie bei Facebook in eine Gruppe ein, es gibt ja Gruppen über alles, was weiß ich, Gruppen, die sich über schlechte Wetter ärgern oder die sich über die Steuern ärgern oder die sich über die Arbeit ärgern oder sonst wo. Das heißt, wir können uns ja auch mal ärgern, ist ja gar nicht die Frage, nur wir sollen uns nicht bestimmen lassen von unserem Zorn. Also deshalb langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes verbringt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Und das sollen wir ja. Da steht ja gerade vorher, wir sind durch Gott gerettet worden, wir sind durch ihn gezeugt worden, also geboren als Kinder Gottes, er hat uns gerettet und damit steht dann damit sich etwas ändert, damit wir eben anders als der normale Mensch erst überlegen und dann reden, mehr zuhören als dann schnell zu reden und uns auch nicht von unserem Zorn, von unserem Ärger, von unseren Emotionen mitreißen lassen in unseren alltäglichen Reaktionen. Und dann geht es hier etwas weiter, also diese Veränderung, diese Transformation des Menschen soll betrifft nicht nur das Reden, sondern Vers 21, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das in euch eingepflanzte Wort auf, das Kraft hat, eure Seelen zu verändern. Also die Grundaussage ist ja, nehmt das Wort auf, denn das hat Kraft, die Seelen zu retten. Und das Wort, das ist ja auch schon vorher, ich habe euch gerade vorgelesen, Vers 18, da steht das Wort nämlich auch schon einmal, da steht nämlich, er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und danach steht dann, und seid Täter des Wortes. Also das Wort kommt hier häufig vor, das Wort ist Wort Gottes, ist nicht irgendein Wort, was hier gemeint ist. Und das ist natürlich auch gleichzeitig Jesus. Wir lesen ja am Anfang des Johannesbriefe, des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Also es ist Jesus, es ist Gott, der durch die Bibel zu uns spricht. Und das, was wir jetzt in diesem Zusammenhang sehen, ist, das, was Gott zu uns spricht, will in erster Linie lebens- und wirklichkeitsverändernd sein. Das heißt, das, was Gott zu uns spricht, wendet sich nicht in erster Linie an den Intellekt. Das ist, glaube ich, auch ein Irrtum. Manche haben den Eindruck, wenn sie intensiv Theologie studiert haben, vielleicht noch in einer richtig guten Bibelschule wie hier, hoffentlich, ne, dann sind sie die besseren Christen. Und da muss ich die Leute enttäuschen. Das ist nicht so, das wird man nicht automatisch. Hier auch an der Bibelschule wird man nicht durch das Bestehen von Prüfungen zu den besseren Christen. Sondern zu den besseren Christen wirst du, wenn das Wort Gottes natürlich gehört wird, das brauchst du erstmal, aber wenn es dann lebensverändernd wirkt, wenn es plötzlich dein Denken bestimmt, dein Handeln bestimmt, dein Reden bestimmt, das ist das Ziel des Wortes. Es gibt keine intellektuelle Prüfung als Aufnahmetest für den Himmel, sondern das Wort, was wir lesen, was wir aufnehmen sollen, das will und soll unser Leben verändern. Und deshalb steht dann ja so ausdrücklich, sei Täter des Wortes und ich höre allein. Denn was würde das bringen? Gar nichts. Wenn du im Kopf das weißt, was bringt es dir? Später kommt Jakobus nochmal dann auf die Dämonen zu sprechen. Ich könnte das hier schon mal vorwegnehmen als Gedanke. Was glaubt ihr? Kennt der Teufel die Bibel? Und was hilft es ihm? Wenig. Er kann es vielleicht noch gebrauchen, um Christen damit noch zu verführen, ne? Weil er die Bibel kennt. Aber er ist dadurch noch kein Christ. Und gerettet ist er auch nicht. Und das ist ganz klar, die Bibel zu kennen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, weil wenn du sie nicht kennst, kannst du sie ja nicht leben. Aber das ist nur der erste Schritt. Wenn du bei dem stehen bleibst, wird es dein Leben nicht verändern. Wird es auch nicht zu dem Ziel kommen, was du in deinem Leben erreichen sollst. Und was können wir dazu beitragen? Da steht, darum legt allen Schmutz und Reste von Bosheit ab. Also, als wir Kinder Gottes geworden sind, hat Gott uns unsere Sünde vergeben. Trotzdem tragen wir noch Reste von Bosheit mit uns herum. Die kleben an uns, die werden wir nicht so schnell los. Das sind manche Sachen unseres Charakters, unserer Gewohnheiten, die wir mit uns rumschleppen. Manchmal auch, dass wir halt in einer sündigen Umgebung leben, die uns immer wieder zur Sünde reizt. Und deshalb hier die Aufforderung, arbeitet auch als Christen immer wieder daran, jeden Rest von Bosheit loszulassen. Und umso mehr wir uns von Bosheit, also von dem Bösen ist da ja gemeint, also von all dem nicht, was nicht Gott entspricht, umso mehr wir uns davon trennen, umso eher kann uns das Wort Gottes umgestalten. Also es sind zwei Seiten, öffnen für das Wort Gottes, Bereitschaft zur Veränderung, auf der anderen Seite Trennung von dem, was uns von Gott wegziehen will. Und da steht hier, allen Schmutz ablegen. Mit Schmutz kann hier griechisch gemeint sein, einfach, wir sollen uns waschen. Also wenn Kleider schmutzig waren, heißt es auch so, das war der Schmutz. Allerdings ist das sehr unwahrscheinlich, dass Jakobus hier mit meint, also wascht eure Hände, nicht? Und dann lest in der Bibel, ist natürlich auch gut, klar, aber hier geht es sehr wahrscheinlich um ethischen Schmutz, den wir haben, um moralischen Schmutz, um irgendwelche Dinge, die nicht aufgeräumt sind in unserem Leben, Schuld, die wir mit uns herumschleppen. Und die wird uns hindern, dass das Wort Gottes in uns eindringen kann. Die wird uns hindern, dass das Wort Gottes unser Leben verändern kann. Also das heißt, da wo Schuld ist, und wir werden immer wieder Schuld auf uns laden. Also da dürfen wir auch nicht in der Illusion sein. Wir werden unser Leben lang, hoffentlich immer weniger, aber wir werden immer auch mit Schuld zu tun haben. Deshalb ja, finde ich ganz interessant, ja in dem Vaterunser, dem Gebet, was Jesus den Jüngern beibringt, da steht dann auch der Christ, auch der, der Jesus nachfolgt, der sollte immer wieder bitten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, führe uns nicht in Versuchung und so weiter. Also, weil wir immer auch als Christen mit Schuld zu tun haben. Das heißt, ein wichtiger Punkt in der Nachfolge Jesu ist das Erkennen von Schuld und das Ausräumen von Schuld. Und das ist das, was hier gemeint ist mit Schmutz und Reste der Bosheit. Also Dinge, die ungöttlich sind, die nicht dem Wesen Gottes entsprechen, die sollen wir wegräumen. Und dann mit Sanftmut, das heißt auch mit Offenheit, mit Freudigkeit, mit Bereitschaft, das in uns eingepflanzte Wort aufzunehmen, weil dieses Wort hat Kraft, uns zu retten. Und retten meint ja dieses umfassende Retten, meint dieses Gott ähnlich werden. Rettung ist natürlich auch Rettung vor Sünde, vor Schuld, vor Gottlosigkeit und all so etwas. Und das kann das Wort tun. Also das Wort nicht nur etwas Intellektuelles, sondern das Wort Gottes hat eine Wirkkraft. Und diese Wirkkraft ist an dieser Stelle unsere Errettung. Und später sehen wir dann in den folgenden Versen, ist auch die Veränderung in unserem Leben. Deshalb hier nochmal Vers 22, diese bekannten Worte. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Also wenn du nur Hörer bist, das ist schon mal gut. Also ich will ja nicht auf diejenigen schimpfen, die heute Abend hierher gekommen sind. Nicht? Also zu sagen, ja, ihr seid hierher gekommen, jetzt hört ihr ja das Wort Gottes, das ist ja gut. Denn hier wird ja vorausgesetzt, wenn du es nicht hörst, kannst du es auch nicht tun. Aber wenn du beim Hören stehen bleibst, dann bringt es dir auch nichts. Dann wäre es fast so, als hättest du es nicht gehört. Also du musst hören, damit es dich verändert, in dich eindringt und damit dein Handeln verändert wird. Wenn du aber nur beim Hören stehen bleibst, dann steht hier, betrügst du dich selbst. Ja, weil es wirkt vielleicht fromm. Und so kann das selbst in einer evangelikalen Gemeinde sein. Du gehst hin und meinst, du hast etwas Gutes getan und tatsächlich, du behältst diese Sache noch in Erinnerung und vielleicht nicht nur bis zum Sonntagabend, sondern sogar noch bis zum Montag, Dienstag oder vielleicht noch eine Woche oder sogar noch länger, was gesagt worden ist. Das ist gut, das will Jakobus hier nicht kritisieren. Aber es ist ein Betrug an dir selbst, wenn du dabei stehen bleibst, wenn es keine Wesens- und Lebensveränderung zur Folge hat. Und das gilt für denjenigen, der ganz neu Christ ist, und das gilt auch für denjenigen, der schon seit 50 Jahren Christ ist. Denn Veränderung brauchen wir immer. Wir sind halt noch nicht da angelangt, wo Gott uns haben will. Und deshalb soll es diese Veränderung geben. Dann ist dieses schöne Bild, was der Jakobus hier erwähnt. Der eben das nicht tut, der gleicht einem Mann, der sich im Spiegel anschaut und dann weggeht und vergisst, was er gesehen hat. An sich ein sehr schönes Bild. Wenn ihr das hier, ihr habt ja alle den Jakobusbrief schon mal gelesen, dann ist ja das ein Bild, was, glaube ich, ganz plastisch ist. Vielleicht trifft es die Frauen noch etwas mehr als die Männer, denn meistens schauen sich die Frauen morgens im Spiegel länger an als die Männer und machen dann auch mehr. Also ich hatte euch ja schon gesagt, wir haben zwei Töchter, die sind so im pubertierenden Alter und bei denen ist das ganz besonders wichtig, sich im Spiegel anzuschauen. Und dann zu sehen, was, oh da, was hatte noch eine unserer Tochter gesagt, ich habe Augenringe. Ne? Ich dachte, ah, ganz schlimm, so kann ich ja nicht zur Schule gehen und was mache ich dann im Eisbeutel dahinlegen. Und ich denke immer, was hat sie für Augenringe, das ist doch ganz normal, das ist alles ganz normal. Oder ich habe da einen Pickel, das ist ganz schlimm, der ist so fett und ich muss ein Mikroskop nehmen, schon nicht, um ihn zu sehen und so. Und, aber nehmen wir mal an, jetzt siehst du das Ganze und dann drehst du dich um und machst gar nichts. Oder nehmen wir vielleicht mal etwas Krasseres, das wird euch allen sicherlich auffallen. Also manchmal geht es mir so, zu Hause, es müssen Sachen getan werden und einige der Arbeiten, die getan werden müssen, sind schmutzig. Das war gerade neulich so, wir haben da auf dem Dachboden der Scheune nebenan sauber gemacht und hinterher sah ich richtig schwarz aus, also über Staub und Dreck und so. Ne? Und nehmen wir mal an, ich schaue mich dann im Spiegel an und denke, oh Michael, du bist aber ganz schön schmutzig. Und dann drehe ich mich um und gehe einfach so zur Arbeit, zum Einkaufen, als ob nichts wäre. Welchen Sinn hat es dann gehabt, mich im Spiegel anzuschauen? Gar keinen. Und genau das ist das, was Jakobus uns sagen will. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Sie zeigt dir, wer du bist und wer Gott ist. Und wenn du das erkennst, das ist gut, das ist schon ein erster Schritt. Aber wenn du dabei stehen bleibst und nichts veränderst, was verändert werden muss, dann ist es sinnlos. Dann bringt das nichts. Genauso wie mit dem Spiegel. Wenn du merkst, du hast Dreck im Gesicht, dann schaust du in den Spiegel und es ist ja toll, dass der dir zeigt, da ist Dreck. Aber der Zweck des Spiegels ist dann ja, du siehst, was nicht stimmt und dann bringst du das, was nicht stimmt, in Ordnung. Und genauso ist das hier auch mit der Bibel. Und das will Jakobus uns deutlich vor Augen malen, um uns zu zeigen, wie verrückt es ist, wenn man nur in der Bibel liest, ohne es auch zu tun. Das heißt, das ist sinnlos. Das ist nicht das, was eigentlich ein Christ tun soll. Und da sagt er, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, der Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter und wird glückselig in seinem Tun. Also das heißt, wer eben das nicht tut, sondern wer das Gesetz der Freiheit, das ist ja jetzt eine Umschreibung, die Paulus und Jakobus und andere neutestamentliche Autoren benutzen für das Evangelium. Also das Gesetz der Freiheit heißt, wie wirst du frei? Also das Gesetz des Alten Testaments macht dich nicht frei. Es zeigt dir nur, was falsch ist, zeigt aber nicht den Weg da heraus. Und im Neuen Testament ist das Gesetz der Freiheit, zeigt, wie du frei werden kannst von der Gebundenheit durch den Teufel, durch die Sünde und so weiter. Dazu gehört natürlich der Tod Jesu, aber noch vieles andere mehr. Und wenn du da hineinschaust und das erkennst und das dann auch tust, dann wirst du glückselig. Und dieser Begriff glückselig, den kennen wir aus den Seligpreisungen. Das heißt, dann verändert Gott dein Leben, dann greift er ein, dann kommst du zu dem Ziel, was Gott eigentlich in deinem Leben erreichen will. Und jetzt greift er das wieder auf und sagt, wenn du danach lebst, also wenn du Täter des Wortes bist, ja, dann sieht man das auch an deinem Äußeren. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Hier nennt er ein Beispiel. Er hat ja mit dem Reden angefangen, Vers 19, jetzt kommt er wieder zum Reden. Da sagt er, nehmen wir doch mal das Beispiel. Du siehst andauernd, da redet jemand und der weiß eigentlich, dass er verändern sollte, aber es verändert sich nichts. Über ein Jahr nicht, über zwei Jahre nicht, über drei Jahre nicht. Der lästert immer noch herum, der macht immer noch seine Witzchen da, wo sie nicht passen, der macht immer noch andere fertig oder so. Was bringt das dann? Dann ist deine Frömmigkeit wertlos. Die Frömmigkeit ist ja dafür da, oder das Wort Gottes, das Veränderung in deinem Leben bewirkt. Und wenn das nicht da ist, ist es wertlos. Und das will er uns an einem praktischen Beispiel zeigen. Also du kannst auch erstmal an dir selbst, wir sollen ja nicht zuerst den anderen beurteilen, sondern zuerst mal uns selbst, wenn du bei dir selbst keine Veränderung bemerkst, dann ist es wertlos, dann musst du was verändern. Da musst du dann wiederum Gott darum bitten, gib mir jetzt Weisheit, dass ich Veränderung erlebe. Lass du mich deine Tipps, wie zum Beispiel langsam zum Reden und schnell zum Hören, mal umsetzen. Gib mir Kraft, gib mir Weisheit dafür. Und dann soll in unserem Leben Veränderung sichtbar sein. Dann erst ist das Wort Gottes zum Ziel gekommen. Das andere, da sind wir auf halber Strecke stehen geblieben. Wir betrügen, steht hier unser Herz. Wir bilden uns vielleicht sogar noch ein, gute Christen zu sein, weil wir doch in die Gemeinde gehen und weil wir in der Bibel lesen und weil wir den Gottesdienst hören. Und das ist alles nicht schlecht. Aber das ist noch nicht das, was Gott eigentlich erreichen will. Und deshalb sagt er, ist diese Frömmigkeit letztendlich wertlos. Eine reine, makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und von der Welt sich unbefleckt zu bewahren. Hier nennt er noch ein Beispiel. Wir dürfen ja jetzt nicht davon ausgehen, das ist alles der Frömmigkeit, das nicht. Aber es ist ein Beispiel wiederum, wie sich Frömmigkeit ausdrückt. Hier steht nicht, Frömmigkeit ist der Professor, Doktor, Theologie, sonst irgendwas ist. Das können auch nette Christen sein. Es kann sich aber auch um vollkommen Ungläubige handeln. Oder um Heuchler oder um so etwas. Also wie gesagt, ich habe ja gar nichts gegen Theologen, ich bin ja selbst einer, nicht? Aber ich kenne genügend Theologen, also die sind gar keine Christen oder schlechte Christen. Denn da hier steht, die echte Frömmigkeit zeigt sich in dem, hier, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Dieses Witwen- und Waisenbesuchen in ihrer Bedrängnis. Das heißt, wenn Gott in uns ist, wenn wir das Wort Gottes annehmen, dann wird sich das daran zeigen. Das sind ja schon Kriterien aus dem Alten Testament. Da stehen wir, Gott hat keine Freude an euren Schlachtopfern. Denn auf der anderen Seite, ihr plündert die Häuser der Witwen und Waisen. Und quetscht da die Armen aus. Das geht nicht, das bringt nichts. Also das heißt, und unser Leben, auch hier soll praktisch sichtbar verändert sein. Das eine ist das, was wir positiv tun, nämlich hier zum Beispiel die Witwen und Waisen zu besuchen, zu betreuen, zu unterstützen, Leute, die wirklich in Not sind, also nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, und das andere uns von der Welt unbefleckt zu halten. Also das heißt, wir sind immer in der Gefahr, dass die Welt uns verführen will, irgendwelche sündigen Sachen zu tun. Und davon sollen wir uns distanzieren, damit sollen wir nichts zu tun haben. Also auf der einen Seite das Positive tun und das Negative lassen. In der Welt, in der wir leben. Ich werde jetzt doch noch ein Stückchen vom nächsten Text lesen und euch zumindest den Anfang davon noch auslegen. und einfach das in der Hinsicht darauf, da ihr wahrscheinlich ja mit mir auch noch den ganzen Jakobusbrief durchlesen wollt, ja, nicht, in der Freizeit. Und deshalb bitte ich euch noch ein bisschen Aufmerksamkeit, Frische hoffentlich, denn wenn ich die Chance heute Abend nicht nutze, morgen soll es noch wärmer werden. Bitte? Ja, natürlich, klar. Ja. 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 Und dieser Begriff vom Gesetz der Freiheit, den finden wir insbesondere ab und zu bei Paulus. Finden wir auch, dass Jesus das Beispiel nimmt, dass wir, da wo wir ungläubig gewesen sind, Sklaven der Sünde gewesen sind. Und durch das Gesetz, was Gott uns gegeben hat, also Gesetz ist hier mit Offenbarung, meint sind Regeln gemeint, durch die Regeln, die durch uns Jesus Christus offenbar geworden sind, sind wir frei geworden von dem Teufel, von dem Tod und von der Sünde. Und deshalb Gesetz der Freiheit. Gesetz, wo, wenn nur Gesetz dasteht, dann ist meistens, sind die 10 Gebote mit gemeint oder dann auch der gesamte Katalog des Gesetzes des Alten Testaments, also alle 5 Bücher Mose. Vom Gesetz der Freiheit, wenn das im Neuen Testament auftritt, damit ist gemeint nicht das Gesetz, was uns jetzt nur zeigt, wo die Sünde ist, sondern das Gesetz, was uns in Freiheit führt, was uns Freiheit eröffnet. Und zwar nicht absolute Freiheit, viele Leute suchen danach, finden sie natürlich nicht, weil es absolute Freiheit nicht gibt, sondern eben Freiheit, wo wir die Frage stellen müssen, Freiheit wovon? Und zwar Freiheit von Sünde, Tod, Teufel. Dazu gehört dann natürlich auch unsere Eigensucht, die ist ja vom Sündenfall mit ausgelöst. Und Freiheit, muss man immer sagen, Freiheit wovon, also von dem, und Freiheit wofür? Also wofür benutze ich sie? Wenn ich Freiheit habe, einfach um mich nicht zu entscheiden. Nicht? Also ich habe die Freiheit, einen Beruf auszuwählen. Aber die habe ich nur so lange, bis ich einen auswähle. Aber wenn ich jetzt sage, ich wähle gar keinen aus, ja, dann ist die Freiheit auch sinnlos. Denn die Freiheit ist ja dafür da, dass ich sie nutze, um eine Entscheidung zu treffen. Sobald ich sie getroffen habe, ist die Freiheit eingeschränkt. Und so ist das Gesetz der Freiheit auch ein Gesetz, was uns Freiheit gibt von Sünde, Tod und Teufel für das Leben mit Gott. Das ist das Gesetz der Freiheit.
Aber Sie sehen ja den allgemeinen, umfassenden Ausdruck.
Also ja. Genau. Ja. Also in diesem Zusammenhang wird deutlich, es ist der Wille Gottes, der uns weitergegeben wird, der Leben verändern soll, der uns selig machen soll, weil hier steht ja auch von Rettung oder von Glückseligkeit direkt in dem Zusammenhang. Das ist das, was bewirkt wird. Das wird jetzt in diesem Kommentar als Evangelium bezeichnet. Evangelium heißt ja einfach die gute Botschaft. Jetzt können wir versuchen, den Kern der guten Botschaft zu formulieren und der wäre genau das. Also wir werden frei von all dem Sündenfall und so weiter und so weiter und wir werden Kinder Gottes mit Veränderung. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, dann lese ich euch gerade noch den nächsten Text und zwar von Kapitel 2, Vers 1 bis Vers 12. Ich werde nicht mehr alles besprechen, aber den Zusammenhang lesen, damit er klar wird. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der in die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setz du dich hier auf den guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleib du dort stehen oder setz dich an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Und ziehen sie nicht, euch nicht vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit, also hier wieder Gesetz der Freiheit, ne, gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also in Wirklichkeit gab es hier ja keine Kapiteleinteilungen, die ist ja später erst eingeführt worden. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorstellen, Jakobus entwickelt seinen Gedankengang einfach weiter. Also das heißt, er schreibt darüber, wir sollen uns um die Witwen und Waisen kümmern. Wir sollen uns von der Welt trennen. Und da das ja jetzt etwas pauschal ist, nennt er ein konkretes Beispiel, wie sich das ausdrücken kann. Und zwar sowohl das Trennen von der Welt, als auch das sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern. Das sagt ein typisches Beispiel ist doch, da kommen zwei Leute bei euch in die Gemeinde und ihr geht unterschiedlich mit denen um. Und so wie er das damals beschreibt, würden wir das heute nicht eins zu eins erleben. Nun, damals waren die meisten Versammlungsräume der Christen Privathäuser oder ähnlich aufgebaut wie Synagogen. In der Synagoge ist es so gewesen, da gab es nur eine Sitzreihe im Raum und zwar so an der Wand entlang. In der Mitte standen die Leute. Häufig gab es dann in der Mitte noch ein Lesepult, da stellte sich derjenige hin und las aus dem Alten Testament vor und sagte seine Gedanken dazu. Und wenn er jetzt sagt, da kommen Leute rein, dann waren die Plätze am Rand natürlich begehrt, weil es ja wenige waren. Und am Rand saßen normalerweise nur diejenigen, die eine besondere Stellung inne gehabt haben. Also besonders fromm waren Schriftgelehrte, Pharisäer und so weiter. Oder in der Gemeinde halt die Apostel und Ältesten und was weiß ich, die saßen also so am Rand. Und in der Mitte war halt dann die Gemeinde. Und das ist dieser Gedanke, den er uns vor Augen führen will. Da kommt jetzt ein Fremder und du denkst, oh, was ist das für einer, ganz toll. Und dann bietest du ihm gleich so einen Ehrenplatz an. Und deshalb der andere, der kann dann zu deinen Füßen sitzen, nicht? Irgendwo im Saal. Also. Und mit den Ringen hat das noch was Besonderes auf sich. Da würdet ihr vielleicht sagen, ich achte doch nicht auf Ringe. Heute achten wir auf andere Sachen, ist ja vollkommen klar. Ringe waren damals ein Zeichen des Prestige. Es gab sogar Geschäfte, in denen konnte man Ringe leihen. Also das heißt, wolltest du besonders Eindruck machen bei einer Vorstellung für eine Bewerbung oder bei deinen zukünftigen Schwiegereltern, dann hatte man sich irgendwo noch ein paar Ringe ausgeliehen und dann konnte man so richtig protzen, nicht? Also hier, sehe mal da, oh, was bin ich hier für ein toller Kerl, nicht? Und so, also irgendwie auffällig hier mal zeigen, so mit den Fingern und das machen wir heute so nicht mehr. Also das heißt, diese konkreten Beispiele, die Jakobus erwähnt, die sind heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so populär. Dafür gibt es genügend andere Sachen, auf die wir heute achten und an denen wir den Status eines Menschen festmachen. Fallen euch da ein paar Dinge ein, wo er sagt, also daran machen wir heute den Status eines Menschen fest. Du siehst jemanden und weißt sofort, oh, okay, großer Status, hoch, niedrig. Was gibt es da für Sachen? Ja, zum Beispiel, nicht? Ich meine, gerade in Deutschland hier, Land des Autos, so, nicht? Da ist doch Auto schon eine ganze Menge. Siehst du da einem aus dem rostigen Polo steigen? Weißt du, das kann ja nicht viel wert sein. Nicht? Aber ist hier da einer aus einem neuen 7er BMW, nicht? Oder Porsche oder so, noch prestigeträchtiger? Wow, das muss ja was sein. Also daran werden manchmal Menschen beurteilt. Geschäftsleben ist das manchmal so, aber kann auch im Privatleben auch sein. Woran noch? Ein Titel macht sich auch immer gut, ja. Der muss jetzt natürlich möglichst auch immer sichtbar sein. Vielleicht gleich mit einem Namensschild oder so, ne? Oder so einer großen Tafel an der Haustür oder auf dem Tisch, auf dem Bürotisch, ne? Dass jeder, wer kommt, dann gleich gehörig beeindruckt ist. Ja. Am Haus, also meinst du, dass es schön gestaltet ist, so, dass man da einen Eindruck hat, ja. Kleidung, genau, Kleidung ist durchaus auch was und Leute, die sich auskennen, die können euch gleich auf den Kopf zu sagen, ja, wie viel ihr für die Kleidung ausgegeben habt. Und das ist jetzt unterschiedlich. Bist du in der Jugendszene, dann gibt es halt bestimmte Kleidung, Schuhe, was weiß ich, Taschen, wo du genau weißt, das muss genau diese Marke sein, genau mit dieser Farbe und sonst bist du out. Bei Erwachsenen ist es häufig genauso, nur es sind andere Marken und andere Accessoires, die man hat, an denen man erkennen kann, du gehörst dazu. Und einer, der einen Blick dafür hat, der weiß sofort, ob du einen Boss-Anzug trägst oder einen von C&A. Da ist man dann sofort eingeordnet. Oder ob du Schuhe vom Aldi hast oder hier maßangefertigte aus England. Also jemand, der das kennt, der weiß sofort Bescheid und ordnet dich gleich auch nach solchen Sachen ein. Jetzt kommt es natürlich darauf an, in welcher Szene du bist. Nicht? Also wenn du auch zu der Szene gehörst, dann kannst du das auch zuordnen. Du weißt dann auch sofort Bescheid. Ja, was gibt es sonst noch zu Sachen, für die wir einordnen können? Ja, das, was man nicht sofort sieht, aber so ein Status. Nicht? Du hast irgendein Amt, irgendeinen Titel. Also jetzt nicht nur Doktor so und so, sondern was weiß ich hier, nicht Bürgermeister, Chefsohn. Es gibt ja in vielen Firmen so unendlich viele Vizedirektoren oder so. Nicht? Fast die ganze Firma ist aus Vizedirektoren. Gibt es einen an der Spitze und Ja, ich meine, das klingt ja gut, nicht? Also wenn du da auf deinem Titel das gleich mit drauf hast, aber das kann dann natürlich auch was hermachen, ja. Ja. Ja, also wir waren jetzt neulich da wieder bei meinem Schwager in Paris und da sind wir in der Stadt spazieren gegangen und dann waren wir an so einem Laden vorbeigekommen, so ein edler Laden da in Paris, nicht, auf irgendeiner so Alkaufstraße und dann waren da Taschen. Ich habe gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Also da konntest du in diesem Laden Taschen kaufen für 3.000 bis 4.000 Euro. Taschen, nicht? Handtaschen. Also ich meine, diese Leute müssten ja total enttäuscht sein, wenn solch eine Frau mir begegnet, weil ich würde das gar nicht honorieren. Ne? Da hätte die dann der Tasche für 4.000 Euro gekauft und mir würde das nicht mehr auffallen. Vielleicht würden sie mir dann mit der Tasche vor der Nase rumwedeln und ich würde es immer noch nicht merken. Ne? Und, ja. Aber das ist dann, diese Taschen sind natürlich auch für Leute gedacht, die das erkennen können, nicht? Die vielleicht im selben Geschäft mal gewesen sind so, nicht? Und das dann auch da gesehen haben. Also, es ist ja letztendlich egal was, aber diese Gefahr, dass wir Menschen in der Gemeinde, das wird hier genannt, unter Christen, nach ihrem äußeren Status bewerten und danach sie mit ihnen umgehen, diese Gefahr besteht, glaube ich, bis heute noch genauso. Also ich weiß, dass in einigen Gemeinden ist das so, dann sucht man nach einem neuen Ältesten und da ist gerade vor 2 Wochen hat sich ein Zahnarzt bekehrt. Ja, und der ist Zahnarzt und der ist wohlhabend, der muss es wohl sein. Nicht? Oder da ist einer, der kann besonders gut reden, weil er Verkäufer ist, nicht? So im was immer Firma, der bestimmt. Der kann ja im Leben gut reden, also kann er in der Gemeinde auch gut reden. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass er es in keinem Fall sein darf. Ich meine, es gibt ja auch Zahnärzte und Leute, die gut reden können, die auch noch geistlich qualifiziert sind. Nur das, darauf sollte es eigentlich ankommen. Wir sind aber alle heute, weil wir Menschen sind, eben auch in der Gefahr, dass wir Menschen, die in die Gemeinde kommen, mit denen wir zu tun haben, nach Maßstäben messen, die nicht geistlich sind und danach uns ihnen gegenüber benehmen. Hier gilt genau der Satz, den wir schon bei David sehen, bei der Erwähnung Davids: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Und hier brauchen wir uns nicht in die Tasche zu lügen. Wir alle achten auf äußere Sachen. Und Äußeres muss ja nicht immer Kleidung bedeuten. Das kann eben auch bedeuten, wie jemand redet. Das kann jemand bedeuten, welchen Job hat er. Gerade was dir imponiert. Uns imponieren nämlich alle dieselben Sachen. Aber manche Sachen, die uns weltlich imponieren, also ich habe ja schon gesagt, meinetwegen einer unserer Töchter, der imponiert dann, wer gewinnt bei Deutschland sucht den Superstar. Mir würde das gar nicht imponieren, weil ich noch keine einzige dieser Sendungen gesehen habe. Das heißt, ich würde es ja nicht mal merken, wenn einer da vor mir stünde. Nicht? Und der dann schon denkt, ich muss jetzt gleich vor ihm niederfallen, weil er da im Fernsehen mal gewesen ist, bei Deutschland sucht den Superstar, und ich würde es nicht. Aber Teenies, die dann solch eine Sendung sehen, ja, das würde natürlich was ganz Besonderes bedeuten. Das muss ja ein Toller sein. Wenn der jetzt zu uns käme, in die Jugend, oh, das wäre ja toll. Und das, jetzt will ich gar nicht sagen, das sind die bösen Teenies. Jetzt müsst ihr eher auf euch achten. Was ist das, was bei euch besonders euch imponiert? Was weiß ich, jemand, der gut Musik spielen kann, der besonders intelligent ist, was weiß ich. Und all die Sachen sind ja nicht schlimm. Nur sie sind nicht Maßstab für Stellung in der Gemeinde. Und hier waren die ersten Christen eine Herausforderung in der damaligen Zeit. Wir wissen, dass zum Beispiel schon im 2. Jahrhundert waren Gemeindeleiter von Rom, der damals größten und wichtigsten Gemeinde, waren ehemalige Sklaven. Und die waren in der Gemeinde Gemeindeleiter über Superreiche, die sich bekehrt haben, über angesehene Politiker. Also hier diese erste Gemeinde hat es verstanden, umzusetzen, unabhängig vom sozialen Status oder vom Stand in der Gesellschaft, Menschen zu berufen, die eine besondere geistliche Qualifikation haben. Und manchmal passt das ja auch zusammen. Manchmal sind Leute sowohl in der Umwelt qualifiziert und machen eine gute Arbeit und auch in der Gemeinde. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und diese Gefahr, menschlich zu reagieren, die zeigt uns Jakobus hier, weil das eben ebenfalls ein Zeichen ist, dass wir nur Hörer des Wortes und nicht Täter sind. Täter des Wortes heißt, dass ich den Menschen erst einmal nach seinem Inneren, nach seinem Geistlichen und so weiter beurteile und nicht in erster Linie nach seinem Äußeren. Und das kann damit anfangen, wenn ihr jetzt nicht in der Gemeinde zu bestimmen habt, mit wem redest du nach dem Gottesdienst? Also mit den Leuten, die dir einfach menschlich imponieren oder halt weil sie deiner Meinung sind, deine Freunde sind. Oder vielleicht mehr macht den Leuten, wo du geistlich von ihnen lernen kannst, die dich geistlich weiterbringen, die dir vielleicht auch mal unangenehme Wahrheiten sagen. So könnte das sein, nicht? Also es gibt ja verschiedene Motive, je nachdem, mit wem man da reden kann. Aber das hier ist eine Herausforderung. Achte nicht zuerst darauf, sondern nimm geistliche Qualifikationen als Maßstab. Und dann argumentiert er ja noch weiter, warum wir gerade bei den Superreichen und Erfolgreichen der Gesellschaft vorsichtig sein sollen. Jakobus ist nicht vollkommen dagegen. Er wird im weiteren Verlauf seines Briefes noch Abraham als Vorbild nehmen und Hiob, die beide reich waren. Aber er sagt, bei den Reichen müsst ihr besonders aufpassen oder bei denen, die in der Gesellschaft eine große Nummer sind. Und da steht ja, warum? Weil Gott nämlich in erster Linie die Armen in der Welt erwählt hat. Schaut euch mal die Jünger an. Wer von den Jüngern war Multimillionär? Wer war Spitzenpolitiker? Keiner. Und in der Welt, in der Kirchengeschichte war das ganz häufig so. Nicht immer. Gott hat manchmal auch richtig bekannte, bedeutende Leute berufen. Aber ganz häufig waren es die Armen, die erwählt worden sind, weil die auch erkennen, dass sie die Gnade Gottes brauchen. Die Großen sich mehr auf sich selbst einbilden in der Tendenz. Und dann argumentiert er noch weiter, sind es nicht häufig die Reichen, die euch unterdrücken? Da ist dann irgendein Reicher ja, wodurch ist er denn reich geworden? Also die meisten Superreichen werden auf Kosten der anderen reich. Das heißt, ihr habt dem noch den Reichtum finanziert und jetzt kniet ihr noch vor dem nieder und wollt ihm auch noch in der Gemeinde besonderen Posten anbieten. Da seid ihr, hey, jetzt achtet doch mal darauf. Das sind häufig die Leute, die euch unterdrücken, die euch fertig machen. Und ich meine, das heißt, die können sich auch bekehren, ist ja auch super. Sonst sind sie in der Gemeinde auch aufgenommen, wie alle anderen. Aber ihr müsst ihnen jetzt noch nicht besondere Ehre in der Gemeinde antun. Da steht sogar, lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Und tatsächlich in der Gemeinde, schaut euch doch mal um, die Leute, die ganz bedeutend in der Gesellschaft sind oder sich für bedeutend halten, wie häufig findet man die in der Gemeinde? Und häufig sind das eher Leute, die sich leicht über den Glauben erheben. Glauben, was für die Dummen, Glauben, etwas für die, die es nicht ganz gerafft haben, die es brauchen, die Trost brauchen. Hey, ich hab's doch geschafft. Du findest deshalb ja auch relativ wenig Leute, sagen wir, unter den Topstars von Fernsehen oder Musik oder sonst was, findest du relativ wenig Leute. Du findest ja manchmal sogar welche, die waren fromm am Anfang ihrer Karriere, zum Beispiel im Bereich der Musik, und dann sind sie richtig berühmt, haben richtig viel Geld, und dann plötzlich meinen sie, das brauchen sie alles nicht mehr. Und dass uns gesagt werden, ordnet die Leute richtig ein. Häufig Leute, die einflussreich und wichtig sind, häufig sind sie unter einer besonderen Anfechtung, in der sie leben müssen. Das heißt, unterstützen sie in der Anfechtung, aber bürde ihnen nicht noch mehr auf. Da tust du ihnen nichts Gutes und der Gemeinde nichts Gutes. Also deshalb achte auf geistliche Qualifikation und achte nicht in erster Linie auf irdische Qualifikation, welche auch immer das sind, für das, wie du in der Gemeinde mit Menschen umgehst. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir bis heute immer noch haben, auch wenn die Details mit den Ringen und wo man sich hinsetzt, heute nicht mehr ganz so aktuell sind. Bei uns in der Gemeinde gibt es keine Platzordnung, da stehen keine Schilder an den Stühlen, wo man sich hinsetzen darf und wo nicht. Jeder setzt sich hin. Aber es gibt dann schon manche, die sich immer wieder in dieselben Plätze setzen. Vielleicht wären die auch böse, wenn sich jemand anders hinsetzen würde. Aber das ist dann mehr Gewohnheit. Das hat also nichts mit diesen geistlichen Kriterien zu tun. Aber überprüfe dich selbst, welche Menschen du besonders achtest, besondere Ehrfurcht hast, in besondere Aufmerksamkeit widmest, machst du das nach geistlicher Qualifikation oder machst du das einfach nach dem, was du für wichtig und erstrebenswert hältst, wo du dich gerne sonnen willst in der Gemeinschaft mit irgendjemandem anders. Ich denke daran, Gott sieht, was vor Augen ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Ich glaube, das steht hier hinter und das ist ein Beispiel dafür, was es bedeuten kann, nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes zu sein. Denn Hörer, wir wissen das alle. Ihr habt wahrscheinlich den Satz, den ich gerade zitiert habe, schon seit der Kinderstunde immer wieder gehört. Also die gläubig aufgewachsen sind. Ne? Haben wir immer wieder gehört. Der Mensch sieht vor Augen, Gott sieht das Herz an. Und wir haben zahllose Beispiele in der Bibel dafür. Aber trotzdem, das Entscheidende ist nicht, das gehört zu haben und es zu wissen, sondern das Entscheidende ist, es zu tun. Und zwar in der Gemeinde, wie auch außerhalb der Gemeinde. Also, ich fasse den Hauptgedanken für heute Abend zusammen, oder die zwei Hauptgedanken, die wir hier gehabt haben, nämlich einmal, oder drei, eigentlich sind es ja drei Hauptgedanken, einmal, pass auf deine Zunge auf, wie du redest, hör viel zu und rede überlegt. Zweiter Gedanke, höre das Wort intensiv, setz dich damit auseinander, bleib aber nicht dabei stehen, sonst ist dein Glauben wertlos, sondern alles, was du hörst, kämpfe darum und bitte Gott darum, dass er dir Kraft gibt, das auch zu tun. Dann erst ist der Glaube, dann ist das Wort Gottes erst zum Ziel gekommen. Sonst ist auf halber Strecke stehen geblieben. Und drittes, ein Beispiel dafür, überprüf dich, wie gehst du mit anderen Menschen um? Nach welchen Maßstäben beurteilst du sie? die Gemeinschaft, in der du bist, den Stellenwert, den du zuordnest. Pass auf, dass du nicht irdische Maßstäbe, weltliche Maßstäbe übernimmst für deinen Umgang mit Menschen, wo Gott doch ganz andere hat. Denn diese irdischen Maßstäbe entsprechen meistens nicht der wirklichen Stellung oder dem wirklichen Wert, den dieser Mensch vor Gott hat. Also achte darauf. 3 Punkte: das Reden, das Tun, was wir gehört haben, und darauf achten, wie bewerten wir die anderen Menschen, wie gehen wir mit ihnen um. Da habt ihr jetzt, glaube ich, eine ganze Menge schon aus dem Jakobusbrief mit für heute Abend und für die Nacht und bis morgen früh. Und ich hoffe, dass wir dann morgen wieder etwas Zeit haben, uns mit den nächsten Gedanken auseinanderzusetzen, die Jakobus für uns aufgeschrieben hat. Dann möchte ich gerne am Abschluss noch einmal mit euch beten. Ihr dürft auch gerne dazu aufstehen. Und dann machen wir für heute Abend Schluss. Vater im Himmel, ich möchte dir noch einmal Danke sagen für den Jakobus und dafür, dass du ihn gebraucht hast, dass er uns diesen Brief aufgeschrieben hat und uns auf wichtige Aussagen aufmerksam machst, die du uns weiter sagen willst. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer sensibler werden, wie wir unseren Mund gebrauchen, dass wir das sagen, was gesagt werden muss, dass wir zuhören, wo Zuhören angesagt ist, und dass wir schweigen, wenn es an der Zeit ist, wenn wir sonst nur oberflächliche Sachen reden. Hilft uns aber besonders, und das empfinde ich immer wieder als eine riesige Herausforderung, dass das, was wir erkennen von dir, dass wir das dann auch tun, dass es sich in unserem Leben niederschlägt, dass wir das sehen und andere Menschen das sehen. Und dann möchte ich dich auch noch bitten, dass du uns Weisheit gibst, richtig mit anderen Menschen umzugehen, dass wir Menschen immer mehr mit deinen Augen sehen und beurteilen, wie du sie beurteilst und nicht wie die Welt um uns herum den Stellenwert eines Menschen einordnet. Danke, dass wir bei all diesen Sachen nicht allein dastehen, sondern dein Wort haben, was uns sagt, was richtig ist, und deinen Geist haben, der uns die Kraft gibt, das dann auch zu tun. Geh du mit uns in den Abend und in die Nacht und mach du uns fit für alle Herausforderungen von morgen. Amen.